Jesus, ja, der Himmel hat sich tief geneigt. Du bist der ewige Mensch, der ewige Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Der Glaube fasst es, wenn es auch unser Verstand nie wirklich fassen kann, aber wir freuen uns im Glauben, dass du als Mensch gekommen warst, dass du gewandelt bist in dieser verlorenen Welt, in dem Staube der sündhaften Welt, die voller Bosheit war, die meisten gegen dich waren, dich töten wollten, dich weghaben wollten, aber du hast den Willen des Vaters Schritt um Schritt, Tag um Tag getan. Du wusstest, was auf dich zukam, und du gingest hinfort diesen Weg in Richtung des Kreuzes außerhalb Jerusalems. Und du hast gelitten und du hast dein Leben für die vielen gegeben. Und so danken wir und freuen uns, dass dich nichts davon abhalten konnte, diesen Weg des Willens des Vaters zu gehen. Und dass du uns jetzt dein ewiges Leben gegeben hast, weil wir an dich glauben. So danken wir, dass wir jetzt in Anbetung vor dich treten dürfen und unserem Gott und Vater ja, von diesem wunderbaren Werk, von diesem wunderbaren Weg, von dir als der wunderbaren Person Anbetung bringen dürfen. Amen.
Amen. Amen.
Könnten wir jetzt das Lied Nummer 2 singen? Lied Nummer 2.
Wir singen jetzt. Jesus lebt, er hat gesiegt. Wer kann seinen Ruhm verkünden? Jesu Blut für Gott genügt, tilgte alle meine Sünden. Ja, er lebt, ich sterbe nicht, denn sein Tod war mein Gericht, denn sein Tod war mein Gericht. Jesu lebt, er lebt für mich. Nie kann ich verlassen stehen. Er, der mich erwarb für sich, lässt nur lieb und gnad mich sehen. Ob der Feind sein Haupt erhebt, dieses bleibt, mein Jesus lebt. Dieses bleibt, mein Jesus lebt. Ja, du lebst, du bist gekrönt, hast den Himmel eingenommen. Herr, nach dir mein Herz sich sehnt, bis ich werd zu dir kommen. Bis ich schau mein Angesicht, o welch selge Zuversicht, o welch selge Zuversicht.
Ich habe mal ein paar Stellen zusammengestellt, wo es um Unmündige und Mündige und das Unvollkommene, das Vollkommene geht. Ich will mal anfangen mit einer Galaterstelle. Galater, Kapitel 4, Vers 1. Moment. 4, Vers 1. Mein Rechner mag nicht. Okay, probieren wir es nochmal so. 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knechte, wiewohl er Herr ist von allen. Dann gehe ich mal zu Epheser, Kapitel 4. Jetzt hat es geklappt. Vers 11. Dann ist mir von einer Reihe von Personen, die gegeben worden sind. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Und das nächste Wort habe ich mir dann fett markiert. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maße des vollen Wuchses, der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenen Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Und die letzte Stelle finden wir in 1. Korinther 13. Lese ich ab Vers 8. Das ist das große Kapitel über die Liebe unter anderem. Die Liebe vergeht nimmer, seien es aber Prophezeiungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Ich habe mir hinter das Vollkommene noch die Bemerkung geschrieben, dass es die Heilige Schrift ist, das Neue Testament, also was noch bis dahin nicht geschrieben war. Vielleicht noch ein paar weitere Verse. Vers 11, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindisch war. Denn wir sehen jetzt durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibe Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Also, früher habe ich das einfach so gelesen und dann ist es irgendwie, ja, klingt gut und so, ja. Aber das ist das Vollkommene. Andere Dinge ersetzt, dass Dinge weggetan werden, Prophezeiungen, Sprachen, Erkenntnis, weil man es nicht mehr braucht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das so verstanden habe. Ich meine, wir können heute auch weissagen, prophezeien. Wir nehmen einfach die Schrift und sagen, so steht geschrieben, laut dem Wort Gottes. Das wird so kommen, dann wissen wir, wie es ausgeht. Also wir wissen nicht genau wann, Aber wir wissen, es findet eine Entrückung statt. Wir wissen mit Sicherheit, dass der Herr Jesus Christus auf diese Erde wiederkommen wird, nach einer unglaublichen Zeit der Trübsal. Das wissen wir. Wir haben das Vollkommene, es ist uns alles offenbart. Und ja, darauf können wir uns verlassen. Und das ist das Schöne. Wir brauchen also keine Möchtegern-Propheten heute, die sagen, so spricht Jehova. Das ist immer dann eine Lüge, was da rauskommt. Wenn es nicht lautgemäß der Schrift ist, dann einfach ignorieren. Ich möchte noch danken, Herr Jesus. Aber hab Dank, dass wir dein ganzes Werk heute kennen können, was du getan hast, wer du bist, warum du auf diese Welt gekommen bist, dass du für uns die Sündenstrafe bezahlt hast, dass du am Kreuz gestorben bist für uns und aber auch wieder auferstanden bist, bezeugt von Menschen, die sich lieber haben töten lassen, als von dieser Wahrheit, die sie beobachtet haben, abzuweichen. Dafür danke ich, und dass wir jetzt auch dein vollkommenes Wort haben, dass wir auch nur annähernd verstehen können. Es ist so tief, und dafür danken wir dir, dass du uns das so offenbart hast, dass wir uns damit beschäftigen dürfen. Weil wenn wir uns damit beschäftigen, beschäftigen wir uns mit dir, unserem Herrn und Heiland. Amen.
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 Na, vielen Dank für das, was wir hören durften. Noch ein Gedanke zu Epheser 4. Aus der Elberfelder 1905. So komisch es tönt, aber die haben zum Teil versucht, sehr schön zu schreiben und Worte einzufügen, die dann falsch rüberkommen. Ich will das kurz nochmals vorlesen. Im Epheser 4, Vers 11. Wolfgang hat schon gesagt, wir können heute weissagen. Aber es gibt keine Propheten mehr. Das gibt es nicht mehr. Aber man kann weissagen, also die Tätigkeit. Und so haben die vier Worte eingefügt, die falsch rüberkommen. Ich lese es nochmals richtig. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen gegeben, Apostel, andere Propheten und andere Evangelisten und andere Hirten und Lehrer. Zum schönen Lesen in Deutsch haben die das Wort als hineingepfläumelt. Hätten sie besser sein lassen, denn es gibt keine Apostel mehr. Und so könnte jemand denken, ja, er hat ja die einen gegeben als Apostel, und wenn jemand dann die Zeitformen sowieso nicht beachtet, dann merkt er nicht, dass das alles Vergangenheit ist. Es gibt keine Evangelisten mehr. Keinen einzigen. Aber evangelisieren, das dürfen wir alle und machen hoffentlich das alle. Auch das mit dem Hirten, da wird ja zum Teil dann Pastoren draus, fürchterlich. Aber wie auch immer, es gibt auch keine Apostel mehr, das wissen wir. Das ist gegeben worden. Und Epheser 4 ist in der Vergangenheitsform geschrieben.
Ja, deshalb habe ich ja auch das eine Wörtchen, was dann im Vers 13 kommt, betont, bis. Da war mal jemand in unserer Runde, der hat gesagt, man sollte auf das Wörtchen bis achten. Und ich denke, da, das ist eines davon, was wirklich entscheidend ist, dass da irgendwo Zeit gekommen ist, wo das eben dann anders wurde. Ja? Vergangenheit bis. Und wie wir schon gehört haben, die sind alle gestorben.
Also das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich vor 40 Jahren an einem Samstagnachmittag gehört, hat uns der Bruder A, Galater 3, Vers 16 erklärt, zwei Worte genau aufpassen und das Wörtlein bis in Epheser 4. Aber das Wörtlein bis ist sowieso extrem wichtig in den Lehrbriefen und in den Evangelien.
Ich wollte noch sagen, ich habe also gestern erfahren, dass die EMK, also die Evangelisch-Methodistische Kirche, die hat also noch Bischöfe und das sind ja Aposteln und ja, es erschreckt einem, dass es solche Gebräuche immer noch gibt und diese Bischöfe, die werden dann eingesetzt. Wenn dann Pfarrerwechsel stattfinden, dann kommen die Bischöfe und setzen den neuen Pfarrer ein. Also ganz Gebräuche, ja, die abgekupfert sind von der großen Kirche, der römisch-katholischen. Und es ist mir vorhin auch noch in den Sinn gekommen, im Hebräerbrief haben wir ja den Apostel, das ist ja unser Herr Jesus. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Apostel bist, dass du von Gott gesandt wurdest und du hast gesagt, dass du kommen willst. Und das schon von der Ewigkeit her, bevor dass du der Werkmeister bei Gott warst und die Menschen erschaffen hast, wusstest du, dass du einmal kommen musst. Und du hast trotzdem uns erschaffen, obwohl du wusstest, was es dann bedeuten wird. Und heute wissen wir, dass du unser Erlöser und Retter bist und dass alle, die dein Erlösungswerk im Glauben und Umkehr annehmen, errettet sind für das ewige Leben. Wir danken dafür. Amen.
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 Könnten wir das Lied Nummer 29 singen. Lied Nummer 29.
Ewig seist du angebetet, Gott, der unser Vater ist. Du hast uns vom Tod errettet, uns gesendet, Jesus Christ. Durch dein Wort uns neu geboren, ewig wären wir verloren, hätte nicht vom Thron herab sich versenkt in Tod und Grab. Jesu, wir erlösten Sünde, wir befreite danken heut, wir den Todes überwinden. Dir im Herrn der Herrlichkeit, der du tot warst, lebest wieder, mit dir leben deine Glieder, uns die sonst der Tod geschickt. Hat Gott mit dir auferweckt. O, mit welchen Gottes Freuden strahlst du in des Himmels Pracht. Ewig vernichtet alles Leiden, ganz dein großes Werk vollbracht. Liebreich wirst du bald in deinen, im Triumphe vorerscheinen. Sieh aus diesem Leidensstand, führe in das Vaterland.
Noch ein Gedanke, wir haben auch gesungen, ewig seist du angebetet, Gott, der unser Vater ist. Und in Galater 4 haben wir ja gelesen, im Vers 3, also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Eben unmündig, eben Knechte in der Welt, unter den Elementen der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz, auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, auf dass wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Eben wunderbar, was waren wir? Unmündige Knechte, geknechtet, oder? Aber jetzt sind wir Söhne. Denn wir haben den Geist seines Sohnes in unseren Herzen. Wunderbar, der Unterschied. Möchten wir noch danken. Ja, unser Gott und Vater, so können wir dir nahen in deinem, durch deinen Sohn, weil er uns losgekauft hat von dieser Sklaverei, wo wir waren, gebunden von Satan, Elemente der Welt. Aber er ist gekommen, er hat uns befreit, gelöst, diese Ketten des Todes, und uns nahe zu dir gebracht, o Gott und Vater. Was für ein Unterschied haben wir in ihm, weil er als der vollkommene Mensch, der nie hätte sterben müssen, für uns eingestanden ist. Ja, darum erheben wir ihn vor dir und preisen ihn vor dir am heutigen Morgen. Amen.
Amen.
Können wir noch das Lied, glaube ich, 185. 185, ja.
Aber Vater, dir wir nahen, in dem Namen unseres Herrn, deine Kinder Dankeslieder hörst du, Vater, ja so gern. Hier am Tisch des Herrn vereinigt, der am Kreuze für uns starb. Schauen, anbeten wir die Liebe, die so teuer uns erbar. Sklaven einst in Satan, Satans Ketten hassen, für mich voller Schuld, stehen wir als geliebte Kinder jetzt in deiner Vaterhut. In das Himmelreich des Sohnes, deiner Liebe nun versetzt, sind wir in dem Auferstandenen deines Herzens Wonne jetzt. Und in uns, die hier versammelt, schaut der Engel zahllos her. All die Wunder deiner Weisheit, deiner Liebe weites Meer. Aber Vater, dir sei Ehre, alle Zeit durch Jesus Christ, ewig, ewig sei gepriesen, der du Licht und Liebe bist.
Ich wollte vielleicht nochmal auf Epheser 4, Vers 11 eingehen. Wir haben da diese Aufzählung da. Und er hat die einen gegeben als Apostel, und andere als Propheten, und andere als Evangelisten, und andere als Hirten und Lehrer. Aber wir haben gesagt, wir können auch heute weissagen aus dem Wort Gottes her, aber sonst gibt es die Evangelisten nicht, auch die anderen nicht. Und ich will ganz speziell auf das Wort Hirten eingehen. Weil es hat eine Bibelstelle, die gefällt mir besonders gut. Und das ist so wie ein Beleg dafür, dass es die Hirten nicht gibt heutzutage. Und wenn wir jetzt außen vor lassen, dass das Alte Testament, die Evangelien, und gucken nach dem Wort Hirt im Neuen Testament, da hat es nicht viele Bibelstellen mit diesem Wort. Lediglich drei. Ich lese mal die erste vor, 1. Petrus 2, 25. Denn ihr ginget in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, das ist eine wunderbare Bibelstelle. Dann haben wir Epheser 4, 11 bereits vorgelesen. Und dann noch eine Stelle in Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, in dem Blute des ewigen Bundes. Also wunderbar, wo das so deutlich herauskommt, wer der Hirte ist. Ja, und dann ist mir auch eingefallen, wenn wir das Alte Testament nehmen, dann vor allem assoziiere ich das gleich mit dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist so eine Wahrheit, was einem wirklich warm ums Herz wird. Gott ist, er ist unser Hirte. Ich möchte noch kurz danken. Ja, Vater im Himmel, danke für den Herrn Jesus, für den Hirten und Aufseher unserer Seelen, dass er wirklich das seine Werk vollbracht hat, das einmalige Opfer, ein für alle Mal, für alle Zeiten gültig. Und wir dürfen ihm gehören und ihm uns wirklich aus Dankbarkeit, aus Liebe unterwerfen und dabei eine Freude empfinden. Nimm du Lob und Dank für deinen wunderbaren Sohn, Jesus Christus. Amen.
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 Dann dürfte ich vielleicht auch noch die andere Hebräerstelle nennen, die ich da beim Vortrag noch hatte. Daher, heilige Brüder, Genossen, also das ist Hebräer 3, Vers 1. Daher, heilige Brüder, Genossen der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unserer jetzt habe ich da mit meiner Frakturschrift ein Durcheinander. Bekenntnisses Jesu. Diese Stelle wollte ich noch lesen. Sorry, ich habe da diese Frakturschrift. Muss da immer ein bisschen aufpassen beim Lesen. Also diese Stelle, und da ist ja unser Herr Jesus als Apostel, als Gesandter und eben hohem Priester nach der Weise Melchisedeks. Da ist dann das Kapitel 7 spannend.
Vielleicht noch ein Hinweis, gleichzeitig aber auch eine Bitte zur Korrektur, wenn ich das falsch sehe. In Epheser 4 haben wir ja jetzt von den Aufzählungen gehört. Und in Vers 13 haben wir auch gehört von dem so wichtigen Vers bis. Und jetzt könnte ja jemand, der unbedingt diese Aufzählung Hirten, Propheten, Evangelisten, Lehrer und so weiter verteidigen möchte, dass das heute noch gibt, sagen, ja, das bis kommt halt erst noch. Das ist dann, wenn der Herr in Wolken kommt und sich darauf berufen, bis wir alle hingelangt zu der Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und da hört man dann oft, und ich bitte einfach um Korrektur, wenn ich da auch falsch liegen sollte, dass diese Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Gottes Sohne zu dem erwachsenen Manne und des Maß des vollen Wuchses und so weiter, das könne ja noch nicht sein. Wir seien ja noch nicht hingelangt zu dieser Einheit des Glaubens und so weiter. Aber ich bin überzeugt, das spricht eher davon, bis diese Ämter, diese eingesetzten Personen und ihre Aufgaben dienten, bis allerspätestens nach Ende der Schriftlegung, also nach Ende Offenbarung, bis Johannes die Offenbarung fertig geschrieben hatte und in diesem Sinne verbreitet war, dass dies eigentlich der Punkt ist. Und zwar denke ich auch, wir lesen hier, das geht ja hier in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt auch um den Dienst, um das Ausbreiten des Wortes, denn wir lesen ja auch in Vers 14, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre. Und wenn das erst in heute naher, ferner Zukunft geschieht, wir wissen nicht, wenn der Herr uns holt, wenn das erst dann sein sollte, dann wären wir heute noch Unmündige, hin und her geworfen von dem Winde der Lehre. Und Epheserbrief spricht ja hier ganz sicher von Gläubigen, Bekehrten, Erretteten, Kindern Gottes, wenn dem auch immer das bezeichnen möchte, und nicht von der bekennenden Christenheit, die kein Leben, kein neues Leben hat. Und da wollte ich einfach noch darauf hinweisen, für mich zumindest ist das ziemlich klar dies, weil es um den Dienst geht in dieser Zeit, in der wir noch hier sind, und es vor allem auch jetzt hier vielleicht noch den Dienst geht, bis dann das Wort, das ganze Wort, das Geschriebene allen zugänglich war, braucht es auch ganz nach dem Maß Gottes, wie er das gegeben hatte, diese Propheten, Hirten und Lehrer. Gerade ein Prophet braucht es natürlich speziell, wo einfach nichts Geschriebenes vorhanden war und jemand in eine Gegend gekommen ist, wo das Wort Gottes sich wirklich verbreiten musste, dass er dieser Dienst des Propheten natürlich auch da war oder auch neue Inhalte, die auch noch nicht mal mündlich verbreitet worden sind.
Also ich stimme da dem Olivier zu, weil gerade der Vers 14 ist eigentlich die Erklärung, die hat es ja schon gesagt. Also wenn wir wirklich das Wort Gottes als Grundlage unseres Denkens und Handelns nehmen und versuchen wirklich zu verstehen, was der Geist uns da sagt, dann sind wir keine Unmündige mehr und wir werden mit Sicherheit nicht von jedem Wind der Lehre umhergetrieben. Das geht gar nicht. Dass natürlich heute viele von jedem Wind der Lehre herumgetrieben werden, trifft zu, aber es liegt deshalb, weil sie die Schrift nicht beachten oder falsch beachten, aus dem Kontext reißen. Wenn sie das nämlich täten, werden sie nicht rumgerissen. Da gibt es ja diese ganzen apologetischen Dienste, die einfach auf die Schrift weisen und sagen, es steht geschrieben. Und dann ist es eigentlich klar, dann kann man nicht mehr herumgetrieben werden. Man kann auch ein paar über Dinge diskutieren, aber man wird nicht mehr von jedem Winde der Lehre herumgetrieben. Nur wenn ich die Schrift nicht anschaue, also wenn ich das Vollkommene verlasse, missachte, dann passiert das wieder.
Daran anknüpfend noch folgender Gedanke. Man kann das Wort bis hinein träumeln in die Bibel, so, damit es flüssiger geht zum Lesen. Und ich warne immer vor flüssigem Bibellesen. Diese Bibeln sind alle schlecht, die flüssig zum Lesen sind. Leider, ist halt so. Zweitens, das Wort bis muss man auch nicht überstrapazieren, denn es hat verschiedene Bedeutungen. Und das sieht man genau hier, wo das Wort bis richtig ist, nämlich im Vers 13. Im Vers 13 ist es richtig, aber man darf es nicht falsch verstehen. Das Wort bis kann zum Beispiel heißen, dass ein Unterbruch, ein prophetischer Unterbruch, in den Evangelien ist es vor allem ein prophetischer Unterbruch, oder aber hier in Epheser 4, da kommt mir immer wieder gut in den Sinn und gern in den Sinn, dass ich ja vollkommen bin. Ich bin vollkommen. Da gibt es nichts zu rütteln. Ich bin nur noch nicht vollendet. Aber vollkommen bin ich in Christo. Epheser 2. Und jetzt die Erklärung noch aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Einen Satz und dann wird es schön klar. Das schreibt, heißt ja Timotheusbrief, das schreibt Paulus an eine Person namens Timotheus. Wir dürfen es mitlesen, gilt uns auch. Vers 14. Nein, Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhält, und Christo Jesu, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst, bis. Aha, und nachher nicht mehr. Da muss man aufpassen. Oder? Bis heißt nicht bis dann und nachher nicht mehr, sondern das Wort bis hat verschiedene Bedeutungen. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren und so weiter. Lebte dann Timotheus, bis der Herr Jesus kam? Nein, und da sieht man schon, das Wort bis, das hat eben als Bindewort verschiedene Bedeutungen. Man darf sie nicht falsch verstehen, nicht überstrapazieren und nicht zu viel brauchen. Also vielleicht, um es noch zu komplizieren, das Wort kann heißen, so lange, bis dahin oder überhaupt. Kann alles bedeuten. Man muss es im Textzusammenhang herausfinden. Meint es nur, also wir haben jetzt Bibelstunde, bis der Braten reif ist, also das Mittagessen zum Beispiel. Da wäre das Wort bis zeitbedingt. Oder wir haben Bibelstunde, solange wir da sind. Ja, nachher nicht mehr. Oder? Und so muss man halt den Text Zusammenhang sehen und dann bekommt das Wort bis die richtige und nicht überspitzte Bedeutung.
Ich möchte noch was sagen zu den Personalgaben aus Epheser 4, Vers 11 und da nochmal den Hirten herausgreifen. Also es heißt im Griechischen Päumen, Nomen maskulin, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, und im Lateinischen heißt es dann Pastor. Nur damit das, mir ist das schon ziemlich wichtig. Also und Valentin hat ja vorhin auch Psalm 23 erwähnt und da heißt es, Jehova ist mein Hirte. Und da hat noch jemand dazu gesagt, Jehova ist mein Hirte, das genügt. Und in Johannes 10 kann man ja auch lesen, ich bin der gute Hirte. Das Augenblick. Ich habe mir da vor längerer Zeit mal zwei Stellen angestrichen. Da heißt es im Vers 9, ich bin der gute Hirte unter anderem. Und dann nochmal in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Und im Vers 14 nochmal, ich bin der gute Hirte. Also der Herr Jesus ist unser einziger guter Hirte. Ja, dann möchte ich noch kurz danken. Ja, Herr Jesus. Danke, dass wir dich erkennen durften als den, der hinging, der du reich warst und um unsere Person willen arm wurdest, wie es auch in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9 heißt, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, du bist herabgekommen aus des Himmels Herrlichkeit und gingst den Weg in Niedrigkeit bis zum Kreuz und Golgatha. Und ließest dich dort willig um unseretwillen ans Kreuz schlagen und hast in den 3 Stunden der Finsternis dort die Strafe für unsere Sünden an dir selbst ertragen müssen. Herr Jesus, danke, dass du dies für uns getan hast. Dir sei Ruhm und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Amen. Amen.
Vielleicht können wir noch Lied Nummer 66 singen.
O Jesu, mir leben dich und uns Herzen freuen sich, Nelligkeit, Herr Majestät, so will ich Gott, dein Gott, erhöht. Dein Werk auf Erden, die
Blut hat uns mit Gott versöhnt und Gott hat dich mit Ruhm gekrönt. Du bist zu Rechten Gottes dort und stärkst uns durch dein teures Wort, das wir in gutem Kampf bestehen, ist Trauer mit dein Antlitz sehen. Du siehst uns ja so gern zu dir, so gib, Herr Jesu, dass auch wir stets suchen das, was oben ist, und oben, du Heiland bist. Dort wird sich völlig unsere Seele in dir erfreut, o Lebensquell. Bald singen wir zu deinem Ruhm ein neues Lied im Heiligtum.
Ich wollte noch ganz kurz etwas sagen. Also, das wunderbare Wort Hirte, Hans hat es ja noch erklärt aus dem Griechischen und wie das dann heute lateinisch herumgeredet wird. Sich gibt es solche, die bezeichnen sich selber als Pastoren. Fürchterlicher Gedanke. Aber ich möchte noch anknüpfen am Psalm 23. Wir haben im Alten Testament verschiedene Namen und Titel vom Herrn Jesus. Im Psalm 23 steht: Jehova ist mein Hirte. Von wem redet der Psalm 23? Normalerweise denken wir zuerst, oh, er redet von uns. Redet er nicht. Psalm 23 redet von dem Herrn Jesus als dem Lamm Gottes. Man muss Psalm 22 sehen, dann sehen wir, der Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben als Opfer, um im Gericht Gottes für uns stellvertretend zu leiden. Dann haben wir im Psalm 23, da sehen wir das Lamm. Was hat es? Einen Hirten. Er selber hat einen Hirten. Wen? Gott. Und als so wird er dann in den Himmel aufgenommen. Letzter Vers vom Psalm 23. Und so wie er aufgenommen wurde, kommt er wieder. Psalm 24. Aber dann als König. Dann gehen die Tore auf für ihn. Häupter. Danke, ich habe das Wort vergessen. Erhebet ihr Tore, eure Häupter, das Einziehe. So. Aber dann haben wir Zacharia. Und da sehen wir den Herrn Jesus als Hirten. Er selber ist eben auch Hirte. Zacharia 13, wo wir sehen, dass er auch als Hirte von Jehova geschlagen wurde. Er musste leiden. Er musste leiden, damit Erlösung da ist. Das wollte ich noch kurz dazu sagen.
Ich wollte auch noch was kurz sagen zu Epheser 4. Ja, eben hier im Gesamtzusammenhang sehen wir ja im Epheser 4, es ist in der Ermahnungen, es geht um den Wandel, oder? Und dann sind ja eben die Hirten und Propheten und Lehrer am Anfang da, eben damit wir nicht von jedem Winde der Lehre kommt und Betrügerei hin und her geworfen werden. Oder? Das können wir sagen. Eben das Wort ist auch, haben wir auch bekommen, Korintherbrief. Das ist so, oder? Wir können sagen, wenn eine falsche Lehre kommt, dann merken wir das relativ sofort, oder? Wenn man eben am Wort ist, oder? Es geht mehr um den Wandel. Und aber doch noch lesen im Kapitel 3, Vers 18, bei diesem Gebet von Paulus, also nur kurz. In Vers 18, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. Eben da ist es mehr ein Gebet, oder? Diese vierdimensional ist es eben zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe, oder? Das ist vielleicht etwas, das wir erkennen, dass ja, erst wenn wir bei ihm sind, wahrscheinlich. Das geht ja nicht, aber da sind wir das ganze Leben dran, um ihn immer besser zu erkennen.
Wenn ich auch kurz einen Beitrag leisten darf, und zwar, wenn ich Epheser 4,11 lese, steht ja auch ganz am Anfang, und er hat die einen gegeben als Apostel. Also in der Zeitform ist es ja auch zu einer bestimmten Zeit. Also deswegen, wenn sich heute jemand als Apostel bezeichnet oder als dergleichen, dann ist er außerhalb dieser Zeit. Und zum anderen, wer hat gegeben? Also von daher ist das alles dann auch dahin erkennbar, dass das derjenige halt eben nicht entsprechend am Wort ist.
Ja, das ist ganz wichtig, also dass wir solche Zeitformen nicht überlesen, sondern gehen. Und darum auch eine gute Bibelübersetzung. Wir sind ja in der deutschen Sprache wirklich verwöhnt. Also wir haben sehr viele gute Übersetzungen. Natürlich hat es in jeder Übersetzung Dinge, die man verbessern muss und kann und sollte. Oder? Aber prinzipiell sind wir natürlich reich gesegnet mit guten Übersetzungen. Ich wollte noch etwas sagen, Martin hat von vier Dimensionen geredet, soweit komme ich nicht, nur drei. Und zwar, wir haben vor 2-3 Wochen mal über das Wort Souveränität uns kurz unterhalten, ich weiß nicht, was am Sonntag oder am Donnerstag. Auf jeden Fall möchte ich über Souveränität, über Bedingungen von Bünden und wie Gott sich offenbart, drei Sachen sagen. Und zwar Souveränität. Zum Beispiel, wenn der Martin und ich etwas abmachen, keiner von uns ist souverän. Geht nicht, weil wir Menschen sind. Keiner von uns ist souverän, wenn wir sagen, wir gehen am Freitagnachmittag in den Kaffee und trinken einen Kaffee. Dann wissen wir nicht, ist das Wetter gut, können wir überhaupt gehen, ist die Straße gut oder ist Krieg. Wir wissen es nicht. Wir müssen das abmachen. Hast du Zeit? Ich habe Zeit. Hast du auch Zeit? Wann hast du Zeit? Wir müssen das eingrenzen. Gott nicht. Gott ist absolut, er ist vollkommen souverän. Er legt die Bedingungen fest. Können wir machen, was wir wollen? Zum Beispiel, wenn wir, kommen wir aus der Arche heraus, was macht jetzt Gott? Er legt Bedingungen. 7 oder 8 Bedingungen zum Noah, sagt, das wird sein, das wird sein, das wird sein, so wird sein. Und das müsst ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Zum Beispiel sagt er, jetzt dürft ihr Fleisch essen, jetzt gilt die Todesstrafe und so weiter. Haben wir 7 oder 8 Bedingungen nach der Arche, oder? Und dann kommt die nächste Stufe. Wir haben immer Stufen in der Bibel. Gott offenbart sich jetzt dem Menschen weit mehr wie beim Noah. Wem hat er sich am meisten geoffenbart? Abraham. Ganz klar, Abraham. Abraham ist die wichtigste Figur im ganzen Alten Testament. Und so sehen wir in 1. Mose 12, wie Gott wiederum Bündnissegnungen dem Abraham weitergibt. Und wir sehen schon in den Bündnissegnungen an Abraham, dass jetzt auch Gott die Nationen, wenn sie sich bekehren, in die Segnungen, die Abraham bekommen hat, nicht Israel, wir haben nichts von Israel, aber in die Segnungen, die Abraham bekommen hat, hineinkommen dürfen. Und was macht jetzt Gott? Jetzt offenbart er sich immer mehr, ich glaube mit 7 verschiedenen oder 6, weiß nicht mehr, Namen, die er hat. Und jeder Name ist eine Botschaft in sich. Einfach das für den Sonntagnachmittag, so schön ist das Wetter ja nicht. Vor dem Brotbrechen können wir noch das Lied 33 singen. Lied Nummer 33.
Auf des Vaters Throne in der Herrlichkeit glänzet in dem Sohne unsere Seligkeit. Ja, in seinen Händen ist nun unser Heil. Glück, das nie soll enden, er ist unser Teil. Ehre auferstanden, so der Herrscher mag. Aus des Grabes Bande, aus des Todes Nacht, er des Himmels Throne, er des Vaters Lust, trägt als Oberpriester uns auf seiner Brust. Ewig weit erhoben über Tod und Grab ist er und von oben kommt uns Licht herab. Licht, das in uns leitet in die hohe Stadt, die uns der bereitet, der gesieget hat. Himmlisches Entzücken, nun in ihm zu sein, froh ihn anzublicken, seiner sich zu freuen. Preist den Herrn, o Seele, jauchze Himmel an. Jeder Hauch erzähle, was er dir getan.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich, den Auferstandenen, rühmen dürfen und dass wir jetzt, die wir in dir das Leben haben, dir danken dürfen, dass du, der du das Leben bist, es gegeben hast. Du hast dein Leben, dein Blut ausgeschüttet in den Tod. Und wir dürfen jetzt zusammen sein, um diesen Tod zu verkündigen, bis dass du kommst. Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen, dass wir diese, deine wunderbare, unerklärbare Tat, dein Tod am Kreuz, verkündigen dürfen, auch jetzt durch das Brechen des Brotes. Amen.
Amen.
Treuer Gott und Vater, oh, was muss es für dich als den ewigen Gott bedeutet haben, als der Jesus zur Sünde gemacht wurde und du, der ewige Gott, der Sünde nicht sehen kann, ihn verlassen musstest. Oh, du musstest ihn, den wahren Hirten, schlagen. Und wir danken dir, Herr Jesu, dass du auch in diesen 3 Stunden der Finsternis ausgeharrt hast, bis dass du sagen konntest, es ist vollbracht. Und wir dürfen jetzt als Ergebnisse deines vollbrachten Werkes solche sein, die sich an dir allein, jetzt schon erfreuen und das in alle Ewigkeit tun dürfen. Und in diesem Sinne möchten wir jetzt auch aus dem Kelche, der für dich ein Kelch der Leiden war und für uns ein Kelch der Freude geworden ist, trinken. Amen.
Amen.
Machen wir kurze Pause, 5 Minuten bis um 11:15 treffen wir uns wieder.
Olli, wie ist jetzt sie bei uns?
Perfekt. Wirklich. Tipptopp. Es rauschen nicht.
Das hört man doch gern.
Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung. Wir sind bei 1. Mose, Kapitel 30, Vers 14 angelangt. Wenn der Martin uns nächsten Abschnitt liest und Andi seine Zusammenfassung.
Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Tudaim auf dem Felde und er brachte sie seiner Mutter Lea. Und Rahel sprach zu Lea, gib mir doch von den Tudaim deines Sohnes. Und sie sprach zu ihr, ist es zu wenig, dass du meinen Mann genommen hast, dass du auch die Tudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sprach Rahel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen für die Tudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Felde kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach: Zu mir sollst du eingehen, denn ich habe dich gewisslich gedungen um die Tudaim meines Sohnes. Und er lag bei ihr in selbiger Nacht. Und Gott hörte auf Lea, und sie ward schwanger und gebar dem Jakob einen fünften Sohn. Da sprach Lea: Gott hat mir meinen Lohn gegeben, dass ich meine Magd meinem Manne gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea ward wiederum schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sprach Lea: Mir hat Gott ein schönes Geschenk gegeben. Diesmal wird mein Mann bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Und Gott gedachte an Rahel, und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn, und sie sprach: Gott hat meine Schmach weggenommen, und sie gab ihm den Namen Josef und sprach: Jehova füge mir einen anderen Sohn hinzu. Mal bis hierher.
Ich höre dich noch nicht.
Ich habe einige Punkte zum letzten Mal vorbereitet, die ich gerne vorlesen versuche. Der König von Israel reagierte genau gleich wie Jakob auf eine Bitte, die sie beide nicht erfüllen konnten. Israels König hatte Naaman einfach zu Elisa senden können und Jakob hätte auf Gott verweisen können. Zwar konnte Jakob mit einer Frau Leben zeugen, aber mit Zeugen wird kein Leben erschaffen, sondern der Odem Gottes weitergegeben. Gott hat alles ausgeklügelt erschaffen, sodass sich die Lebewesen unbewusst an die Umgebung anpassen können. Diese hochkomplexe Verschachtelungsmechanismen in der Genetik kann der Mensch nicht verstehen. Obwohl diese Mechanismen sehr flexibel sind, erhielten sie dennoch ihre Grenzen, indem sie zum Beispiel nicht artübergreifend wirken. Ein falsches Weltbild führt zu einer falschen Moral. Der Staub, aus dem der erste Mensch von Gott geformt wurde, ist von Gott erschaffen. Der lebendige Odem erhielt der Mensch von Gott eingehaucht. Rahel macht das, was Sarah vor ihr auch machte, denn sie will wie Sarah um jeden Preis Kinder. So gibt die Frau Jakob ihm eine andere Frau, die an ihrer Stelle gebären soll. Diese Methode ist der Vorreiter für die Leviratsehe. Rahel erhielt durch ihre Macht ein Kind und gibt ihm den Namen Dan, was Gott hat mir Recht verschafft bedeutet. Dies sind aber nur Worte eines Menschen, der sich im Unrecht sah. Wir dürfen nie unsere Wege mit Gottes Absichten vermischen. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, die ich gerne vorlese, für den neuen Abschnitt. Die Wirkungsweise der Pflanze Tudaim war vermischt mit Aberglauben. Gab es noch andere abergläubische oder okkulte Gebräuche in dieser Familie? Das ist die erste Frage und noch eine weitere. Wozu wurde Jakob, als er sich von einer Frau zur anderen geben ließ? Also was wurde aus Jakob, als er das sich über sich geschehen ließ? Und vielleicht noch, wenn ich anhängen dürfte, was mir vorhin aufgefallen ist, als wir diesen Abschnitt vorgelesen erhielten, diese vielen Personalpronomen, mir, meinen, mich, dein, also das war so richtig betont von Martin, ich weiß nicht, Absicht, also das finde ich schon noch krass, das ist immer mein, dein, mein Sohn und so weiter, also es ist immer so diese Personalpronomen, die doch auffallend sind. Was lösen die in euch aus?
Das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Kannst du vielleicht einfach die Frage nochmal wiederholen oder dass wir sie nach und nach beantworten können?
Ja, also es müsste natürlich keine beantwortet werden, es ist nur so für den Einstieg vielleicht nützlich. Die Wirkungsweise der Pflanze Dudaim war vermischt mit Aberglauben. Gab es noch andere abergläubische oder okkulte Gebräuche in dieser Familie? Vielleicht jetzt weiter gesehen als nur unser Abschnitt. Und was geschah eigentlich mit, was wurde aus Jakob, als er sich einfach so von einer Frau zur anderen reichen ließ? Also er hat das ja gewollt, er hat ja nichts dagegen getan, er ließ es sich geschehen.
Also die anderen abergläubischen Gebräuche, da fällt mir ein, dass die Rachel nachher die Hausgötter, die Teraphim, von ihrem Vater geklaut hat und mitgenommen und verborgen hat und gelogen hat. Und dann gibt es irgendwo noch eine Stelle später, wo sie wieder im Land sind, nach der Begegnung mit Esaus, dass der Jakob sagt, sie sollen ihre Götter ablegen. Also da steckte schon ziemlich viel Aberglauben drin. Das ist jetzt, was mir dazu einfällt.
Ja, man sieht natürlich, dass Götzenglaube, das sieht man schon in Ur, in Chaldea. Dort hat Gott den Abraham herausgenommen und Josua sagt dann im letzten Kapitel, was in Ur, in Chaldea wirklich los war. Und dieser Götzenglaube, der war nie ausgerottet, komplett aus Israel, außer dann, als sie wegen dem Götzenglauben nach Babylon verfrachtet wurden durch Nebukadnezar. Da hat sich das massiv zurückgezogen. Also es war ein Gericht Gottes, dass sie fast vom Götzendienst befreit hat. Aber wenn man sieht, als Abraham im Unglauben nach Ägypten ging, was hat er mitgenommen? Auch eine Magd, wenn es stimmt, das steht in der Bibel nämlich nirgendwo, dass die Hagar aus Ägypten ist, muss man auch immer aufpassen. Aber wir nehmen mal an, er hat sie aus Ägypten mitgenommen und Sarah hat dann sie gebraucht, ähnlich wie Rahel und Lea dann ihre Krebsweiber dem Mann gegeben haben. Und der Mann, der ist halt ein sexuelles Wesen, sagt man, der nimmt die Frau. Der nimmt die Frau. Da ist ein Abraham nicht anders wie ein Jakob. Und wenn wir nicht errettet wären, nicht bekehrt wären, wären wir genau gleich. Wären wir genau gleich. Die alte Natur, die ist so. Die ist so. Und das wird uns auch hier gezeigt. Und es wurde ja auch schon gesagt, irgendwie wegen dieser Dudaim-Aberglaube, gerade im sexuellen Bereich, muss man mal die Chinesen fragen, die könnten uns einen ganzen Vortrag halten.
Ja, vielleicht darf man auch noch an andere Personen denken, die im Wort Gottes berichtet werden. Ich sage nur David, ich sage Salomo. Heute Morgen habe ich über Rehabiam gelesen. Also auch nicht besser, ein bisschen besser als sein Vater. Es waren also nicht 1000, sondern es waren nur so knapp unter 100 Nebenfrauen und Frauen. Aber ja, das ist ein Zeichen von Macht.
Vielleicht zu der Frage von Andi noch eine Frage zum. Wir kommen dann zwar schon bald, nächste Zeit dazu, Vers 37 bis 39 oder 37 folgende, als Jakob die Herde drängte und er da frische Stäbe von Weißpappel, Mandelbaum und Platane schälte und weiße Streifen daran, indem er das Weiße entblößte an der Stelle war und er diese Stäbe geschält in die Tränkrinnen legte. Ist das, kann man das irgendwie physikalisch, biologisch erklären? Ist das dann irgendwie so oder mehr irgendwie Aberglaube in diesem Sinne, welches vielleicht sogar noch eine Wirkung hatte auf die Tiere? Sie wurden ja brünstig. Weiß es nicht. Das ist noch so ein, sage ich jetzt, fragender Hinweis.
Also biologisch einfach ganz einfach. Vielleicht hat er ja grob gewusst, dass da in dem Wasser dann mehr Vitamin C ist, aber das bringt nämlich nichts. Das bringt nichts. Ich bin überzeugt, die ganze Familie ist abergläubisch. Ist abergläubisch. Und die haben, wie er das dann geschaukelt hat mit den Tieren, weiß ich auch nicht. Aber das, der ganze Hintergrund ab Kapitel 27 zeigt ja, wie verderbt Mensch, das menschliche Herz ist. Völlig. Oder wenn man denkt, wie eine Lea gedacht hat, durch das Kinderkriegen wird mein Mann mich jetzt lieben. Nee, warum auch? Warum auch? Liebe kommt nicht durch das Kinderkriegen, die muss vorher da sein. Martin, du bist dran.
Wollte auch noch wegen den Tudaim oder Liebesäpfel oder was auch das ist, was sagen. Eben sie hat ja dann diese Tudaim bekommen, die Rahel. Ja, und jetzt bekommt sie ein Kind. Vers 22. Aber wegen den Tudaim. Mhm. Und Gott gedachte an Rahel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Das, nur Gott oder kann den Mutterleib öffnen, nicht Tudaim. Oder?
Und diese Tudaim, wenn es dann diese Alraunen sind, wie man heute darüber nachliest, kann es sein, ich weiß es, oder wir wissen es vermutlich einfach nicht. Aber es gibt natürlich viele Pflanzen, die gewisse Stoffe in sich haben oder erzeugen und die in einer entsprechenden Dosierung beim Menschen vielleicht irgendwelche Wirkungen ergeben. Ich meine, die ganze Phytotherapie, Pflanzenheilkunde etc. nutzt das ja auch in einem beschränkten Maße oder einem gezielten Maße. Und bei diesen eher vielleicht noch berauschenden Mitteln, bewusstseinsverändernden Mitteln und so weiter, das hängt ja immer auch von der Dosis ab. Und dass da natürlich dann sofort Aberglaube auch mit hineinkommt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn man sich schon in irgendwelche Sphären hineinlässt, durch irgendwelche Stoffe, sei es Rauchen, Essen, wie auch immer aufnehmen, dann ist natürlich das Wesen des Aberglaubens sowieso auch nicht weit, wo man dann irgendetwas noch hinzufügt und vermischt. Und das sehen wir ja in der ganzen religiösen Welt heute auch katastrophal, was da alles gemacht wird. Und von mir aus dann an dem weltlichen Osterfest, wo da gefeiert wird, da werden irgendwelche Eier an Bäume gehängt oder ausgeblasenen Eier und lauter solche Dinge, dass sie dann auch auf Fruchtbarkeit hinweisen sollen. Das hört einfach nie auf und hier sieht man es schon, wie wir gehört haben, ist offenbart völlig, dass das menschliche Fleisch oder die alte Natur, wie sie einfach ist.
Ich möchte nur kurz die sogenannte biologisch-dynamische Landwirtschaft erwähnen. Also, nur mal so im weiteren Sinne, die zurückgeht auf Rudolf Steiner. aber davor ist natürlich schwer zu warnen.
Du meinst, die Demeter-Bewegung ist ja von, gibt es sicher noch genug andere. Also da gibt es Berichte im offiziellen Schweizer Fernsehen darüber. Da. Also wer da nicht den Kopf schüttelt und sich abwendet, auch als Weltmensch, dann kann man gar nicht mehr helfen.
Ja, die Sache mit Rachel und Lea war einfach so. Gott hat Lea erhört und Rachel nicht. Ich denke, das ist auch zur Züchtigung, zur Prüfung von Rachel gewesen. Das ist für mich ganz eindeutig, weil nämlich hier steht, ja, und Gott gedacht an Rachel. Also es ist nur von Gott so gemacht worden. Und wir haben ja mehrere Beispiele auch an anderer Stelle in der Bibel. Also die Mutter von Samuel oder die Mutter von Johannes dem Täufer, der Vater. Da ist es ausdrücklich gesagt, dass es eben von Jehova kam. Ja, und weil da was Spezielles bewirkt werden sollte, auch in der Haltung der Mutter oder des Vaters und auch eben zu einer bestimmten Zeit bestimmte Menschen auf die Welt zu bringen. Das war einfach der Punkt und Gott hat sich die Freiheit genommen. Er darf das, er ist ja der Souverän. Er hat es eben so geleitet. Und ich sage mal immer, wenn wir, ja, ich sage mal, meine Tochter erwartet jetzt ein Kind, das ist immer ein Geschenk Gottes. Natürlich tun auch wir unseren Beitrag dazu leisten, ohne das geht es nicht, aber letztendlich ist es ein Geschenk Gottes.
Man muss auch noch sehen, diese sogenannte Dudaim, die war ja nicht für den Jakob. Also die hatte nicht die Potenz vom Jakob angeregt. Sondern die sollte die Schwangerschaft der Rahel zum Beispiel oder der Frauen ermöglichen. Und interessant ist ja, dass die Rahel, die wussten ja um Menstruation, da hat sie ja selber erwähnt, beim Teraphim, darum ist ja nicht vom Pferd runter, nicht Pferd, was war? Ich bin immer bei den Pferden schon.
Sattel oder?
Vom Kamel.
Kamelsattel.
Kamelsattel. Okay. Ging sie nicht runter und hier ging es um sie und ich bin überzeugt, die wussten schon, wie man schwanger wird. So ist es nicht. Und dass dann nach diese Dudaim hinein spielte, denn eine Frau wird nicht jeden Tag schwanger. Also die wussten das schon. Und dass da jetzt diese Dudaim hineinspielte, das war wirklich, das ist noch blöd.
Ich finde, Andi hat ja auch das Stichwort geliefert für mich. Ich habe mir das notiert. In der Zusammenfassung hat er gesagt, das Weltbild führt zu falscher Moral. So korrekt, ja, Andi? Ja, so. Und die Moral hat ja unbedingt zu tun mit ethisch-sittlichen Vorstellungen. Und das Ganze ist ja auch von Erfahrung geprägt. Und denke nur daran, babylonische Gefangenschaft, griechische Philosophie, wie sie Leute, ja die Zeit, ja, die ganze Menschheit ja, geprägt haben. Und wenn das nicht hier gebunden ist an das Wort Gottes und da wirklich da nicht der Belehrung daraus erfolgt, dann ist man geneigt, durch diese gefallene Natur das alles anzunehmen und dann halt auch so zu handeln, und weil das Ganze auch erfahrungsmäßig einem anhaftet, dann auch so zu handeln. Und dann, ja, dann gibt es halt solches Gänsefüßchen, Aberglaube, Dudaims und Alraunen und sonst was.
Was ich auch noch nicht schlau wurde, gefunden hatte dieser sogenannte Liebesapfel der Sohn der Lea, der Erstgeborene, oben. Warum gibt die dann diesen Liebesapfel der Rahel? das habe ich nicht herum. Das ist für mich zu schwierig. Sie hätte doch jetzt auch sagen können, wenn die an das geglaubt hätte, ja, wenn ich den nehme und der Jakob geht zu mir ein, dann werde ich, Lea, wieder schwanger. Aber warum gibt sie das der Rahel? Also, nur so, ich weiß es nicht.
Ja, ich sag mal so, die Lea hatte ja praktisch unter Beweis gestellt, dass sie durchaus in der Lage ist, zu empfangen und Kinder zu gebären, im Gegensatz zu Rahel. Vielleicht könnte sie dann ganz locker darauf verzichten. Also, nur eine Vermutung, steht nicht in der Bibel.
Ja, es ist ja auch so, dass eben der Jakob liebte ja die Rahel. Mhm. Er war eigentlich immer bei der Rahel, er liebte sie. Mhm. Und sie hat eigentlich durch ihre Rivalität ihr eben die Tuta hingegeben, dass Jakob wieder zur Lea kommt. Mhm. Oder? Und sie hat ja die Kinder bekommen, die Lea, die Ungeliebte, oder? Und ja, genau, oder? Das heißt, Jakob war wahrscheinlich am meisten bei der Geliebten, oder? Eben diese, und ich habe auch gelesen, eben bei den persönlichen Fürwörtern, die das noch Andi angetönt hat, eben jeder hat für sich geschaut, diese Rivalität unter diesen Frauen wird später bei den Brüdern fortgeführt, genau, oder? Die haben auch einander. Beim Josef dann, die haben ja ihn eben verworfen, den Josef, getötet. Oder eben die Rivalität war dann auch unter den Brüdern und unter den Stämmen später, oder?
Da, ja, ja.
Es ist halt so ein richtiges Stück aus dem Leben. Und ich meine, ich kann nur sagen, mein Vater hatte viele Geschwister. Ich glaube, die waren sich lange Zeit ihres Lebens nicht grün. So als sie dann so Richtung Tod gingen, ging es wieder. Aber die haben sich verkracht. Es ging ums Geschäft, ging um Geld, ging um Erbe. Wie es halt so geht. Und das sind so Familienkonflikte. Und ja, sei nicht schade, aber es ist so. Und das ist dann nicht besser gewesen.
Der Herr Jesus hat gebeten und ich bin auch überzeugt, seine Bitte ist erfüllt, auf dass sie eins sind. In Christus sind wir eins. Aber wenn man dann das Praktische sieht, unter den Gläubigen, unter uns, da müssen wir als persönliche Fürwort brauchen, unter uns Gläubigen, wenn man das Praktische sieht, es ist völlig anders. Es ist fast wie bei, ja, vielleicht viel schlimmer wie bei den 12 Söhnen Jakobs. Und das ist halt die alte Natur, die ist da. Und mit ganz, ganz üblen Folgen, ganz, ganz üblen Folgen, da muss man auch dazustehen. Ja.
Problem ist halt die alte Natur. Wir legen nicht nach Kolosser 3 die Dinge ab, wie uns geboten wird, sondern wir pflegen sie leider. Und da benutze ich auch das Pronomen Ich. Also ich mache das schon auch. Und wenn es dann bewusst wird, dann kann man ja dagegen angehen. Aber es kommt so natürlich ganz schnell.
Die Lea macht ja auch noch so eine Aussage in Vers 18. Da sprach Lea, Gott hat mir meinen Lohn gegeben, dass ich meine Magd meinem Manne gegeben habe. Also dieses ist auch ein ganz komisches Gottesverständnis, finde ich. das Lea hatte. Also das sagt sie ja von sich aus. Das finde ich schon noch speziell, dass sie, also das, ich verstehe das jetzt nicht, dass man so auf einen Gedanken kommen kann, wie das jetzt die Lea hier äußert. Ist für mich jetzt unverständlich, warum sie das so sieht. Was war ihr Gotteswissen überhaupt, wenn man so zu einer solchen Aussage kommt?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Wenn die Menschen uns was zurechtspinnen, dann kommt alles Mögliche raus. Also als menschlicher Gedanke, da gibt es nichts Abwegiges. Aber deswegen haben wir das Wort Gottes, um das wieder zu eichen, einzunorden, dass wir dann richtig denken. Das ist ja das auch, was wir als Christen, die Bibel nicht ganz lesen, tun können. Wenn wir nämlich uns nicht darauf stützen, dann verschiebt sich der Maßstab immer mehr und meistens nach unten zum Schlechteren.
Persönlich bin ich auch nicht sicher, ob Rahel nicht schon Kinder hatte. Nur keinen Sohn. Töchter gab es ja, wir wissen nicht wie viele, aber Jakob hatte viele Töchter. Wir wissen nur nicht wie viele. Also es kann gut sein, dass Rahel schon Kinder hatte, aber keinen Sohn.
Es wird halt nur eine Tochter erwähnt von Lea. Ich denke mir, der Grund ist, weil es ja nachher noch eine Geschichte mit ihr gibt im Lande, ja, wo dann der Levi und der Simeon ein ganzes Dorf abgeschlachtet haben.
Darum wurde sie erwähnt. Ganz klar, die anderen Töchter auch, aber nicht mit Namen. Aber wir haben ja doch mehrere Stellen, wo die Töchter von Jakob erwähnt werden, als im Plural. Aber nur die Dina eben, weil du, wie du das gesagt hast, das ist nur, weil sich dieser Junge aus Sichem sich verliebt hat in sie. Darum wurde die Dina dann hier speziell erwähnt. Also eine der Stellen, wo die Töchter von Jakob sondern erwähnt werden, das ist Kapitel 37. Ich lese Vers 34. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und er trug Leid um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Und dann später nochmal, 10 Kapitel später kommt es nochmals.
Vers 19 ist ja nochmals, und Lea ward wiederum schwanger und gebar, also irgendwie ist das natürlich schon wieder 2 Jahre oder 3 Jahre später, oder? Wenn sie stillen, bekommen sie ja, glaube ich, keine Kinder, oder? Und Lea ward wiederum schwanger und gebar dem Jakob einen 6. Sohn. Da sprach Lea: Mir hat Gott ein schönes Geschenk gegeben, oder auch wieder mir hat Gott. Diesmal wird mein Mann bei mir wohnen, denn ich habe ihm 6 Söhne geboren. Eben diesmal wird mein Mann bei mir wohnen, oder? Weil er wohnte nicht bei ihr, wahrscheinlich bei Rahel, oder? Darum, oder? Die ganze Zeit, auch die Namen sind da, dass Die Hoffnung, dass der Mann bei ihr wohnen wird. Ja, eben, das ist Es ist einfach so, oder? Und sie wollte das, oder? Sie liebte wahrscheinlich ihrem, den Jakob. Eben der Jakob hat da schon Fehler begangen, irgendwie.
Auch sehr schön im Vers 22. Und Gott gedachte. Weiß ich auch noch gut, als mir mal ein Bruder gesagt hat, du musst das Wort gedachte oder gedenken anschauen im Alten Testament. Das ist schon interessant. Oder? Das sieht man schon bei Noah. Gott gedachte. Oder? Und dann geht das durch, bis man beim Propheten Zacharian langt, wo dann die ersten drei Namen kommen und dann die prophetische Bedeutungen. Also hier ist ganz wichtig, Gott gedachte an Rahel. Ich bin überzeugt, die hat, auch wenn da vieles Scheps lief in dieser Familie, die haben auch gebeten. Die haben gebetet, oder? Und Gott gedachte an Rahel und Gott hörte auf sie. Das heißt, sie hat mit Gott geredet, Gott hat gehört und er öffnete ihren Mutterleib und sie war wieder in der Lage, Kinder zu bekommen.
Speziell finde ich jetzt auch, wie sie den Namen wählt, Josef, und dann erhalten wir ja die Erklärung, Jehova füge mir einen anderen Sohn hinzu. Finde ich ja interessant. Also diesen einen hat ihr jetzt nicht gereicht. Sie will schon einen zweiten. Das ist schon bemerkenswert irgendwie. Sie ist da nicht zu sättigen.
Naja, sie hat dagegen eine große Konkurrenz anzustreiten. Ihre Schwester hat 6 Söhne geboren. Ja? Und das ist... Selbst mit einem Sohn irgendwie wurmt es dann schon noch. Sie hätte gerne mehr gehabt in diesem Schwesternkrieg, in dem Schwesterngebärkrieg.
Ja, wenn damals schon die Welt nicht in Ordnung war, aber in dieser Hinsicht war sie doch irgendwie in Ordnung. Die wollten Kinder. Heute ist das ja genau umgekehrt, oder? Also die wollten Kinder und das hat eben auch etwas bedeutet, stellungsmäßig in der Familie. Aber vom Äußeren her hat Lea gewonnen. Sie hat den Juda bekommen, sie hat gewonnen. Ja. Das ist dann der Namensgeber gewesen und Rahel hat vielleicht auf seine Art den wichtigsten Sohn, den Josef, und von der Größenordnung, dann von der Landausdehnung, denke ich auch, dass Josef größer war wie alle anderen Stämme, aber da bin ich zu wenig sicher. Aber von der Landausdehnung dann müsste man mal, Andi, wir könnten das mal ausmessen, so. Auf der Landkarte mit so einem Redline. Dann. Einer hat mal geschrieben über den Namen, den dann die Rahel ihrem Erstgeborenen gesagt hat. Das muss ein richtiger Presslaut gewesen sein, also Josep. Also das kommt dann laut und das ist dem Jakob richtig eingefahren. Also ich will noch eines. Also das ist so ein scharfen Presslaut gewesen, Josep. Und auch da muss man immer sehen, es ist nicht einfach so, dass das Erste bei Gott das Erste ist. Die Erste war Rahel, aber bei Gott war es Lea. Er hat Lea zuerst fruchtbar gemacht. Und dieses, ich weiß nicht, Prinzip, ich frage zu viel, aber dieses Prinzip sieht man auch oft bei Gott, dass er nicht das, was bei Menschen groß ist, zuerst genommen hat, sondern eher umgekehrt.
Ja, es ist ja auch so, vielleicht gerade darum, oder? Hat ja Juda eigentlich das Königtum, oder? Aus ihm und Priestertum Levi. Levi, oder? Eben von der Gehassten eigentlich. Gott hat das eben so, ja, mir so geführt, auch, oder?
Ich denke halt, die Wege Gottes haben immer ein perfektes Ziel und er führt es auch aus. Und wir machen da irgendwie mit und wundern uns und sind bekümmert und traurig und getrübt. Vielleicht hat man die Gelegenheit, noch hier zu verstehen, warum es so gelaufen ist. Vielleicht aber auch erst in der Ewigkeit. Also wir können es noch ganz, ganz schwach verstehen, was Gott wirklich da machen will. Und wir können jetzt zum Beispiel hier anhand dieser Kinder von Jakob den verschiedenen Frauen ja durchaus gewisse Unterschiede sehen. Und das ist eigentlich dann schön, dass wir es nachempfinden dürfen. Aber die haben das damals alles nicht verstanden.
Warum haben wir den Vers 25? Warum wollte Jakob jetzt, wo die Rahel geboren hatte, gehen? Warum? Also, ist das einfach so oder hat das eine tiefere Bedeutung? Im Vers B, da sprach Jakob zu Laban, entlass mich, dass ich an meinen Ort gehe und in mein Land ziehe. Er war in der Fremdlingschaft, er war Fremdling. Jetzt bekommt seine Geliebte den Sohn, den Josef, und jetzt wieder gehen.
Waren jetzt die 14 Jahre vorbei vielleicht? Geht das vielleicht gerade so auf?
Das ist natürlich ein Gedanke, ja. Ich glaube nicht, dass wir die Alter der Söhne finden und dass man da rechnen könnte. Aber der Gedanke, ja, der danke. Ja.
Aber im Kapitel 31, Vers 3, da fordert Gott auf, Jakob zu gehen. 31,3. Und Jehova sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Und ich will mit dir sein. Man kann so sagen, davor war er da selbst und jetzt redet Gott zu ihm. Oder?
Kann man eigentlich sagen dann, ja, ab Vers 22 kommt ein dramatischer Einschub, wo dann der Jakob sich technisch loskaufen musste mit diesen Schafen, bis dann Gott, eben das, was Valentin erwähnt hat in 31,3, nach diesem langen Einschub, Gott, Jehova, zum Jakob sagt, kehre zurück in das Land. Ja. Aber der Wunsch war natürlich ganz klar schon beim Jakob da. Dann kamen die Bedingungen, also die haben dann, das war dann kein sehr souveräner Laban hier, der da mit seinem Verwandten, da war ja der Sohn seiner der Sohn seiner Schwester, der Jakob war der Sohn seiner Schwester, so umgesprungen ist. Ja.
Ich habe schon immer gesagt, in solchen Familiengeschäften soll man nicht miteinander arbeiten. Das kann zu Ärger führen. Lieber bei fremden Leuten, wo klare Bedingungen sind, und dann ist es gut. Und das zeigt sich ja auch, der wird gleich betrügen.
Also ich kann nur sagen, Wolfgang, wenn du unter Gläubigen arbeitest, sehr heikel, leider, ist einfach so, weil das liegt dann aber manchmal auch an einem selber, man erwartet zu viel oder denkt, das hat auch der Apostel Paulus schon gewarnt, die Knechte, die müssen nicht denken, die Herren, weil sie auch Christen sind, mit denen können sie machen, was sie wollen und umgekehrt. Also es gelten einfach die ortsüblichen Spielregeln, auch unter Gläubigen. Das ist wichtig, sonst wird das nicht funktionieren. Und da auch eben in der Familie, da gibt es ganz üble Sprüche über Familie. Wolfgang, die sage ich jetzt natürlich hier nicht, aber es gibt in der Schweiz deswegen ganz üble Sprüche. Ist halt so.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 26, Kapitel 30, 26, wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zusammen sein durften, um dich anzubeten, uns austauschen durften über dein Wort, das du uns gegeben hast, und diese weiteren Verse von der Familie des Jakobs betrachten durften. Und wir da sehen durften, zu was die alte Natur fähig ist, aber auch, was der Glaube vermag. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass wir immer mehr lernen, wirklich im Glauben zu leben, im Glauben zu handeln und im Glauben zu erwarten. So wollen wir dir einfach wieder von Herzen danken, dass wir zu dir hin uns versammeln durften und so diese Woche beginnen durften. Bitten wir aber auch wieder ganz speziell für unsere Schwester im Herrn Maria. Du weißt, wegen ihrer bevorstehenden Operation legen sie dir in die Hände und danken dir auch, dass du unserem Bruder Daniel hilfst. Und wir danken dir, wenn du ihn wieder ganz herstellen kannst, sodass er wieder auch gesund nach Hause gehen darf. Nimm du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen. Ja, liebe Geschwister, dann wünschen wir euch noch guten Rest der Woche, einen schönen Sonntag noch, der Anita, dann später noch eine gute Heimfahrt. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss und schönen Sonntag und schöne Woche. Danke.